Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
Es muss gesagt werden, dass am 20. Januar 2020 die Motorradmarke Norton Insolvenz angemeldet hat. Und dieser hervorragende britische Motorradhersteller hatte einen tollen Werbefilm gehabt. Das war 1990 und dort setzte man ein Motorrad in Szene als Vampir. Und der Film heißt nicht geringer I Bought a Vampire Motorcycle.
Alternativtitel Iron Thunder.
Und wir haben zu dritt diesen Film nun genossen. Und als allererstes fällt einem immer wieder wahnsinnig viele Referenzen ein, wenn man diesen Film sieht. Und aber bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht ganz interessant, den Inhalt zu streifen. Es geht um einen Mann, der Nick heißt, aber er heißt eigentlich, sein Spitzname ist, glaube ich, Noddy oder wie war das? Irgendwie sowas in der Richtung. Und er kauft ein Motorrad und dieses funktioniert mit Blut. Also man muss sagen, das ist jetzt nicht einfach ungefähr passiert, sondern es ist bei einem Ritus von irgendwelchen Voodoo-satanistischen Londoner Motor-Maniac-Trolls passiert irgendwie. Und dann verbrennt der Chef, nachdem er einen Pfeil in den Rücken bekommen hat, im Feuer. Und dann geht der Geist, das was auch immer da beschworen wurde, in das Motorrad über. Und ist von da an Vampir und scheut das Licht, fährt mit Blut, ja, und es mutiert mit der Zeit. Und dieser Nick, der dieses Motorrad gekauft hat, muss nun eben feststellen, was er da gekauft hat und wie dieses etwas sein Leben bedroht. Und das seiner Freundin und das eines Priesters, der von C3PO gespielt wird. So, darum geht es. Das ist unheimlich viel erstmal, das muss man erstmal verarbeiten können. Und das wurde gepackt, nicht in 90 straffe Minuten, wie Turbo uns glauben machen wollte, sondern in 101 Minute, also eine Verlängerung. Aber würden wir diese letzten 11 Minuten eben nicht sehen, dann würden wir auf diese wunderbare Bodybuilder-Final-Sequenz verzichten müssen. Hier ist natürlich als allererstes zu sagen, dass wir hatten immer mal das Gespräch über Ding-Horror, ja, und da fällt einem dann eben auch sowas wie Fahrstuhl des Grauens ein von Dick Maas.
The Mangler.
Und mir natürlich ganz in Bezug auf diesen Film, und das war ja vorher schon uns bewusst, Juraj Herz, Autovampir aus den 80ern, der vielleicht horror-trashigste tschechische Film, den es je gab. Ich weiß es nicht, wie das Lager da steht. Aber man muss hierzu sagen, wer jetzt den Autovampir kennt, wird sofort bemerkt haben vielleicht, dass es sich bei About a Vampire Motorcycle schon eher um einen komödiantischen Stoff handelt, wobei hingegen eben der Tscheche, der Autovampir, eher ein satirisches Werk ist, das wesentlich subtiler arbeitet. Und hier haben wir schon eine richtige Trash-Gurke und ja, doch, wo auch mit der Zeit ein sehr angenehmer und sehr einfallsreicher Splatter in Erscheinung tritt. Und aber hier auch sehr viele irrwitzige Szenarien gestrickt werden. Auch mit sehr vielen stereotypischen, idiotischen Darstellern. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, ich würde jetzt gerne irgendwie wissenschaftlich überleiten, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier wirklich mit einem Film zu tun, der sich nicht zu schade war. Wir wissen alle noch, welche große Diskussion es gegeben haben soll um die Toilette, die gezeigt wird in Psycho, ja, von Alfred Hitchcock, und dass die Zensoren da gesagt haben, eine Toilette kann man im Film doch nicht zeigen, warum denn überhaupt? Und dieser Film ging dann viele Jahre später einen Schritt weiter und zeigt die Toilettenperspektive von innen. Ja, also wir sehen quasi, wie ein Arsch sich von der Schüssel erhebt, und wir sehen also quasi von unten, wie der Arsch hochgeht und dann in dieser Schüssel ein Würstchen liegt, das spricht und daraufhin in den Mund des Protagonisten springt. Es ist wirklich, das ist ein Teil des Films. Also es könnte ein ganz eigener Film sein.
Es ist
sein.
Auch ein Chapter auf der Blu-ray. Also ja. Das kann man direkt aussuchen.
Und da musste ich schon wieder an Flash Gordon 2 denken, auf dem Planeten mit den Kackmenschen. Weil die sahen eigentlich genauso aus. Ja, also man sieht, man kann hier von einem Film zum anderen eigentlich rutschen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich das einordnen soll. Auf jeden Fall ist es eben ein britischer Film, ein Trash-Film, der, wie du auch sagtest, Tobe, schon irgendwie Anleihen erkennen lässt oder vom Optischen her doch irgendwie ein bisschen das frühe Peter Jackson-Werk im Trash-Bereich irgendwie doch streift. Zumindest Braindead, hattest du gesagt.
Ja, das hängt mit der Musikgestaltung zusammen. Die Schnitte, natürlich dann halt dieses very britische Ensemble und wie man natürlich spricht, sehr schnottrig. Und der Humor noch dazu, dieser Slapstick- artige.
Die Schnitte wurde übrigens von Amanda Knorr gespielt. Ich wollte das bloß mal so noch in den Raum werfen.
Also das fällt halt auf und dann natürlich noch viele andere Referenzen. Christine zum Beispiel, da sind wir dann bei King oder die Motorräder, da sind wir dann bei Werwolf von Tucker Mills oder das, also das lässt sich endlos fortsetzen bis hin zur Demon Cam aller Evil Dead. Es sind ein paar schöne Effekte drin. Wir haben den Eindruck gehabt, dass die am Anfang, ganz am Anfang des Films, noch etwas hochwertiger waren.
Was Tobi sagen wollte, war, ist, dass der erste abgehackte, abgetrennte Kopf noch ziemlich liebevoll gestaltet war. Und,
ja.
Und spätere Gliedmaßen, die dann zum Teil flogen, nicht mehr ganz so gut aussahen, wo man dann schon sagen konnte, naja, die hätte man jetzt nicht mit einem echten verwechselt. Man hat auch sehr das Gefühl, dass die Macher schon vorgehabt haben, noch so ein bisschen Braindead-mäßig am Ende dick aufzutischen und dass das dann aber ein bisschen in Enttäuschung ausgeartet ist, weil vielleicht ist dann die Zeit ausgegangen, die Kreativität ausgegangen, weil die große finale Bodybuilder-Endszene, wie sie Benedikt schon ansprach, die war dann doch sehr schnell und einfach nur so, hups, jetzt fliegen hier so drei Arme und zwei Köpfe in die Luft und das Motorrad hat gewütet, aber es war jetzt nicht ganz so da zeigfreudig, wie man es jetzt in der Rasenmäher-Szene zum Beispiel beim viel zitierten Braindead hat. Du hast ja schon die ganzen King-Referenzen genannt. Ich fand es halt von der Sache an sich tatsächlich am ehesten wie The Mangler, den habe ich zufällig auch vor kurzem mal wieder gesehen, fand den bei der Drittsichtung nach x Jahren jetzt auch nicht so gut, wie ich ihn damals vielleicht als 18-Jähriger noch empfand, vor allen Dingen auch im Gegensatz zur Geschichte. Aber The Mangler spielt schon auch von der Art der Effekte und von dem, was die an Budget zur Verfügung gehabt haben, um auch diese Wäschemangel in dem Film darzustellen, in einer ganz anderen Liga. Und was hat man noch nicht gesagt von King? Ein bisschen Carrie gibt es auch noch in einer Szene. Oder gut, das kann man jetzt wahrscheinlich für jeden Kreuzigungsszenenfilm gelten lassen, aber da haben die sich schon ganz gut durch das Genre-Film-Repertoire kopiert und ich fand das alles auch von den Nebendarstellern, von Darstellern her dem Medium angemessen, also mit Schauspielern wird die keiner verwechseln, der Regisseur hat ja wohl auch keine sehr lange Karriere gehabt im
Also er im Fach. Ist noch tätig, viel im TV-Bereich. Man kann vielleicht den Film am ehesten als Troma-esque bezeichnen und vom Look und Feel her, wer Eat the Rich gesehen hat mit Motorhead und Lemmy und diesen Outsidern, die anfangen, die Reichen dann am Ende durch einen Fleischwolf zu drehen und dann wiederum Reichen anzubieten als Essen, das geht so ungefähr in die Richtung, was so die Qualität des Films angeht.
Bei den ganzen Referenzen ist natürlich nicht vom Tisch zu weisen, dass auch der Exorzist von Blatty in der Verfilmung von Friedkin natürlich auch noch seinen Beitrag leisten darf. Denn natürlich wird das Motorrad auch exorziert oder man versucht es zumindest, was auch schief geht. Denn das Böse siegt natürlich immer.
Es steht jetzt nicht da. Was denkst du, was so ein Film an Budget gehabt hat? Wir haben schon drüber gesprochen, ob der da so in Braindead-Sphären mitschwimmt anhand der Effekte, also ein bisschen, sie haben sich ja schon Mühe gegeben, auch diese ganzen, sagen wir mal, Creature-Effekte, wie das Motorrad dann mutiert, wenn dann aus dem Tank so Stacheln wachsen, das ist jetzt alles nichts super Tolles, aber den Mitteln schon gerecht werden oder wenn dann der Frontscheinwerfer sich so in so ein Gebiss verwandelt, da ist so die nächste Referenz, das sah dann für mich immer so aus wie irgendwie Kondom des Grauens, was die Zähne der Pariser dann anging, da hat man schon ein bisschen Liebe reingesetzt und ist mir auch immer noch viel lieber, als wenn man das jetzt alles irgendwie mit CGI später gemacht hätte, so dass man wenigstens ein bisschen Plaste hatte, aber wir hatten auch das Blut erwähnt, das war auch nicht mehr ganz so 90er Jahre mäßig, haben auch schon besser gesehen, sondern eher, du hast gemeint, das war noch von Hammer-Produktion übrig gewesen und dementsprechend, ja, also man wird ihn nicht verwechseln mit irgendeinem realistischen Film in allen ja, möglichen gut. Belangen.
Das war auch, glaube ich, nicht sein, ist sein Begehr. Ich glaube, es ist für mich jetzt sehr schwer einzuschätzen, wie auch mit dem Pfund und so, was der gekostet haben könnte. Das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig, glaube ich. Was interessant ist, ich denke, der Film war jetzt nicht so die ganz billige Gurke, denn ich weiß nicht, Anthony Daniels ist natürlich durch Star Wars eigentlich in diese Rolle des C-3PO natürlich fast ausschließlich bekanntheitlich eben drin, auch eben ohne Gesicht. Natürlich wissen die Fans, wie er aussieht. Aber auch hier ist auch klar, dass man ihn auch mit der Stimme eingeführt hat. Das heißt, man hat hier auch schon ein bisschen damit gespielt, obwohl mir auch gar kein lauer Star-Wars-Gag aufgefallen ist. Sowas macht man ja gerne eigentlich, hat man hier aber nicht gemacht. Und Anthony Daniels spielt eben den Priester, der das Motorrad zum Exorzismus zwingt. Und er, denke ich, ist trotz, dass er eigentlich ja in der Filmlandschaft weniger vielfältig unterwegs ist, nicht der billigste Akteur gewesen, weil ich denke auch, dass man mit seinem Namen gerade im Genrebereich durchaus gut Filme verkaufen konnte. Gerade zu der Zeit, wo Star Wars jetzt, sag ich mal so, zu dem Zeitpunkt 7 Jahre, zumindest in, also 6, 5 Jahre mit Nachwehen beendet war. Und aber ich denke, deshalb war der Film wahrscheinlich nicht, ich würde ihn jetzt nicht als totale Billigproduktion ansehen. Das würde ich nicht tun, nein. Also, ich muss sagen, man kann den Film schon empfehlen, weil, wie gesagt, es gibt ja viele Trash-Filme, wo tolle Cover sind und irgendwelche Inhaltsangaben. Und hier muss ich sagen, der Film hält alles, was er verspricht, finde ich. Und deshalb finde ich ihn gut. Möchte noch irgendjemand etwas sagen zu diesem Film?
I Bought a Vampire Motorcycle erschien im Dezember 2019 per Wicked Vision in Deutschland. Das Mediabook ist in 4 Cover-Varianten zu je 222 Stück erhältlich und kann sowohl mit englischer als auch der alten deutschen Synchronisation aufwarten. Was das Ausgangsmaterial betrifft, konnte man wohl auf die 4K-Restaurierung in 16:9 vom amerikanischen Label Kinolorber bzw. Screenbound zurückgreifen. Die Tonspuren kommen in standardisierten Dolby Stereo mit deutschen und englischen Untertiteln. Das Mediabook erscheint bei Wicked Vision als Dual Disc Edition, sprich der Film liegt in Form einer Blu-ray und DVD bei. Des Weiteren kann man sich ein kurzweiliges sowie informatives Booklet von Christoph N. Kellerbach zu Gemüte führen und oder eines der kleinen und großen Features auf den Discs anschauen. Vom Audiokommentar mit Regisseur Dirk Campbell, Drehbuchautoren John Wolksel und Michael Miller sowie Darsteller Alan Frank. Oder ihr schaut euch die sehenswerte 40-minütige Doku We Made a Vampire Motorcycle an und rundet das Ganze mit weiteren 10 Minuten in Form eines Making-ofs und einem Behind-the-Scenes ab. Insgesamt kommt ihr auf gut eine Stunde Bonusmaterial und das ist für solch einen Underdog schon mehr als erstaunlich. Also schlagt zu, solange es noch welche gibt.
Stefan macht merkwürdige Gesten und will sich mit dem Pizzaroll die Kehle aufschneiden. Wir bleiben bei dem, was wir gesagt haben und beenden somit die Review. Auch etwas merkwürdig, aber wir beenden sie einfach. Alles wurde gesagt.